Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar die gute Jasmin. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Grüß dich, du kommst von Nut Games, ich würde immer NAT sagen aus irgendeinem Grund, aber Nut Games ist richtig, ja?
Genau, Nut Games, NAT, News and Tests, so simpel wie es auch klingt, so ist es leider auch.
So, zu finden unter www.nutgames.de und aktuell fair kritisch, wie ich unter dem Claim lese. Ganz kurz ein paar Takte, also erklär mal ganz kurz, was ist Nut Games?
Genau, Nut Games, wir berichten eigentlich über alles, was so in der Videospielwelt passiert, sei es über irgendwelche Personen, über irgendwelchen Firmenchefe, die mal wieder Mist gebaut haben, oder über die aktuellsten Spiele, Trailer, Teaser, sowas alles. Und natürlich reviewen wir dann auch über bestimmte Spiele, die uns dann die Publisher zur Verfügung stellen.
Jo, also es ist so ein klassisches Spielemagazin, was ihr macht.
Genau, im Prinzip ja.
Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind momentan 7 Leute.
Oh, schon eine ganze große Truppe. Ein Kollege von dir war auch schon ein bisschen eher zu Gast bei uns. Ich überlege gerade, wie hieß der nochmal?
Der Tobias Liesenhoff, genau, unser Chefredakteur.
Ah, okay, cool. Ja, das ist dann, also schön, danke für die Einladung, weil die meisten, ich glaube, so viele haben davon noch nicht gehört. Deswegen, also findet ihr unter www.nutgames.de. Und ich bin ganz froh, dass ihr so viele japanische Spiele da besprecht.
Ja.
Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass hier so Sachen wie Gravity Rush 2 auftauchen und Fate Extella und Nioh habt ihr schon gespielt und so weiter. Und das ist perfekt, weil ich dann ab und zu mal, ich glaube, ich frage öfter mal nach.
Oh, das wäre super.
ob du oder ein Kollege mal zu Gast sein möchte. Und wir reden heute auch mit dieser Einladung wahrscheinlich wenig überraschend über ein Spiel, das auch aus japanischen Gefilmen kommt, und zwar über Tales of Berseria. Japanisches Rollenspiel aus der großen, riesigen Tales-Reihe ist, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, Jasmin, das ist der 16. Teil, oder?
Dürfte stimmen, ja. Auf jeden Fall schon sind die weit fortgeschritten in der Reihe von Tales of.
Ist echt so fast so umfangreich wie Final Fantasy eigentlich, ne? Aber die haben es irgendwie in kürzerer Zeit geschafft, habe ich das Gefühl.
Ja, also Tales of Zestiria, der Vorgänger, der ist, glaube ich, auch erst letztes Jahr veröffentlicht worden. Also das geht flott bei denen.
Es geht sehr flott bei denen. Ich überlege gerade, es gibt ja irgendwie auch noch so Spin-Offs und so. Und also 16 Hauptteile, so ein bisschen so wie bei Final Fantasy. Und wenn man jetzt so zurückdenkt, das erste Final Fantasy ist, glaube ich, aus den 80ern oder so. Und Tales gibt es erst seit den 90ern, wenn ich mich nicht irre. Für den Super Nintendo kam, glaube ich, das erste raus. Und seitdem wächst und gedeiht diese Serie mit etlichen Teilen. Naja, und jetzt der 16. Teil ist dieser, der jetzt dieses Jahr nach Europa gekommen ist. Nee, stimmt gar nicht. Ist ja schon letztes Jahr gekommen.
Nein, erst dieses Jahr. Ich meine, der ist dieses Jahr sogar auch weltweit zum ersten Mal erschienen. Also es ist nicht so wie bei den Vorgängern, dass zuerst Jahre voraus in Japan das Spiel veröffentlicht worden ist und dann erst wir in Europa in den Genuss gekommen sind. Ich meine, dieses Mal ist es sogar ziemlich zeitig überall erschienen.
Genau, ne? Ich glaube nur in Japan mit einem kleinen Vorsprung, irgendwie so ein paar Monate höchstens. Aber ansonsten haben alle anderen die Lokalisierung, also die englische Version, dann zeitgleich bekommen. Also ist Namco nicht nur, also die sind echt schnell, überlege ich gerade. Krass, Tales of Zestiria war wirklich vor einem Jahr. Oh Gott, vor die Massenproduktionsreihe. Ja, Tales of Berseria, kannst du kurz, also du scheinst dich ja ganz gut mit der Tales-Reihe auszukennen, ne? Kannst du ganz kurz umreißen, worum es da geht, was so die Eigenschaften von der Reihe sind?
In Tales of Berseria geht's darum, unser Hauptcharakter ist Velvet. Am Anfang lernt man so ein bisschen ihre Geschichte kennen, ihr Umfeld, ihre Schwester, also ja, ein paar kleine Spoiler kann ich ja jetzt verraten. Wird ja direkt am Anfang erzählt. Ihre Schwester ist gestorben, ihr Schwager lebt mit ihrem kranken Bruder zu Hause bei sich in so einer kleinen Hütte, in so einem kleinen Dorf. Und ja, eines Tages ist dann etwas ganz Dramatisches passiert. Ihr Bruder, der kranke Bruder, der wurde geopfert bei einem Ritual, und ihr Schwager stellt sich so als der Antagonist heraus. Und ja, es grassiert so eine Dämonenkrankheit, von der Velvet dann auch betroffen wird. Und das ganze Spiel über geht es dann darum, Rache für den kleinen Bruder zu nehmen. Das ist so eigentlich so der Kern von dem Spiel.
Und das ist ziemlich krass eigentlich für die Tales-Reihe, ne? Weil die Tales-Reihe war so bis dahin, jedenfalls die ich gespielt habe, es waren so, ich weiß nicht, 5 oder 6 Stück ab der 360 oder so. Ich kriege die Namen auch echt nicht mehr zusammen. Tales of setzen sie hier ein Wort ein. Ja. Aber meistens ist es halt doch eine eher fröhliche Geschichte gewesen, die ich gespielt habe. Also Tales war immer so dieses abenteuerlustige, ey, wir sind die Helden und wir retten die Welt und so. Und manchmal hat man so leichte melancholische Sachen so drin, wie Basilia oder so. Aber eigentlich waren die Spiele sehr, sehr upbeat und sehr, sehr fröhlich. Und Tales of Berseria fängt direkt erstmal mit dem Mord an dem kleinen Bruder an, fast, also mit einem kleinen Vorspann. Und ist ab dann richtig, also eine verhältnismäßig düstere Rachegeschichte.
Das stimmt. Der Charakter, also die Protagonistin Velvet, die ist auch im Vergleich zu vorherigen Protagonisten ziemlich, ziemlich düster gestaltet. Man merkt das anhand der Dialoge, dass sie kaltherzig geworden ist, überhaupt keine Emotionen fühlt. Dämonen können auch zum Beispiel nichts mehr schmecken und so nur noch das Blut ihrer Opfer. Und also es ist schon ziemlich brutal im Vergleich zu den Vorgängern, ja.
Das ist super krass, ne? Irgendwie, es gibt ja auch so Gespräche, so, wo sie dann sagt, so, ja, ich kann auch irgendwie nicht so richtig riechen und meine Emotionen sind völlig abgestumpft. Und sie wird ja auch irgendwie nach dem Mord direkt in so ein Gefängnis gesperrt und die haust da auch richtig. Also es gibt da so einen kleinen Cut irgendwie, man kriegt so einen kleinen Eindruck davon, was da passiert. Und in diesen 3 Jahren wirft man ihr diese Dämonen zum Fraß vor und sie hat ja so eine Dämonenhand, wo sie die Leute so vampirartig aussaugen kann. Die wird so richtig zum Monster.
Ja, aber ich habe mir auch überlegt, also wenn ich 3 Jahre in so einem Gefängnis gesperrt wäre, dann sehe ich, glaube ich, auch so verwahrlost aus und ich wüsste auch nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen würde. Also ich würde wahrscheinlich in den 3 Jahren auch nur an den Mord an meinen kleinen Bruder denken und ich kann es schon nachvollziehen, dass sie so geworden ist, wie sie dann im Endeffekt dargestellt wird.
Mhm. Und das fand ich auch, ich finde, das ist so eine der größten Stärken an Tales of Berseria, ist echt die ganze Geschichte und diese ganze Rache-Story, weil Velvet zum Beispiel, die ist wirklich sehr überzeugend, also sehr überzeugend auch geschrieben, so von den Dialogen und so, ist auch viel egal. Und sie hat überhaupt gar keine Probleme damit, irgendwie auch tatsächlich Opfer zu bringen oder alles zu ihrem Vorteil auszunutzen. Weil zum Beispiel kommt es am Anfang zu dieser Situation, dass sie aus dem Gefängnis ausbrechen darf, weil sie Hilfe bekommt von einer Person, die später nochmal wichtig wird. Und was sie macht, ist, sie macht alle Zellen auf und lässt die Gefangenen vorlaufen, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen als Ablenkung. Und sie wird dann auch öfter gefragt, ist es nicht egal, dass diese Leute sterben alle so? Und sie sagt, das geht mir völlig am Arsch vorbei. Mir ist nur wichtig, dass ich meinen Bruder rächen kann. Und das zieht sich wirklich durch die ganze Story durch.
Ja, das war, glaube ich, noch nicht mal die schlimmste Stelle. Ich glaube, am schlimmsten fand ich, wo sie irgendwann mal gesagt hat, ach, ich brauche nur deinen Körper, Arme und Beine, was ist das schon? Die kann ich dir zur Not auch abhacken. Also da dachte ich mir auch zwischendurch, okay, übertreiben muss man jetzt nicht. Aber dafür als krassen Kontrast, finde ich, haben die dann ja mehrere andere Nebencharaktere eingeführt, die das Ganze dann doch noch mal so ein bisschen auflockern, dass nicht das gesamte Spiel so überdüst ist und man wirklich so vor dem Controller sitzt und sich denkt, oh Gott, oh nein, oh Mensch, und dann so richtig mitleidet.
Und das ist aber irgendwie auch krass, diese Gruppe, ne? Weil das sind ja auch alles Verbrecher.
Ja, irgendwie ist, also jeder hat da Dreck am Stecken. Jeder kann man irgendwie, also jeden Charakter aus der Gruppe, den kann man irgendwie in eine andere Schublade stecken. Hm. Wir haben dabei einen alkoholtrinkenden Schwertkämpfer, was irgendwie so auch typisches Klischee von japanischen Charakteren ist. Dann haben wir eine total durchgeknallte Magierin in komplett lila-pink gekleidet, die auch so ein bisschen exzentrisch ist. Ja, und dann, oh, der Name ist mir gerade entfallen, so ein Malak, ein großer Blonder, der ja irgendwie mit einem Fluch belegt worden ist. Er hat sein ganzes Leben lang ab jetzt nur noch Pech und das macht das Ganze interessant.
Dieser Pirat ist das, ne?
Genau.
Der
ja,
so eine ganze Piratentruppe hat und der hat mich total an One Piece erinnert.
Ja, teilweise.
Komischerweise muss ich sofort an One Piece denken. Aber diese Münze immer dabei, ne? Er nennt die Münze immer den Reaper, den Sensenmann. Und er sagt halt, das schleppt er so mit sich. So. Und das Witzige ist, in der ersten Szene, wo er diese Münze rausholt und das erklärt, schmeißt er die Velvet zu. Und Velvet ist irgendwie die einzige Person, die statt Kopf Zahl bekommt. Oder war es umgekehrt? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall die andere Seite, die Glück bringt. Und da weiß er, sie ist viel schlimmer als ich.
Ja, sie hat einfach gesagt, ja, wenn ich halt Kopf bekomme, dann drehe ich die Münze einfach um. Dann habe ich auch meine Zahl. Und da war er so begeistert davon. Ich glaube, das ist auch mit so einem Grund, warum er in der Gruppe geblieben ist.
Und das ist so krass, also die Gruppe von Outlaws, das ist irgendwie auch total cool. Also erstens merkt man, Die haben zwar alle irgendwie ein Problem und alle irgendwo eine düstere Vergangenheit und natürlich auch alle eine Schuld zu begleichen. Und das ist auch so ein Grund, weshalb sie sich dann irgendwann den Dämonenmädchen anschließen und sagen, ich helfe dir, ich gehe mit auf deine Quest und so. Aber so mit im Laufe der Zeit, also je weiter man spielt, desto mehr erfährt man auch über die Charaktere und desto mehr kann man über deren Gründe und deren Motivationen so, die kann man die nachvollziehen. Und ich finde, die wachsen einem wirklich ans Herz mit der Zeit.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, da die auch manchmal so aus ihren Rollen rausbrechen, weil dann haben wir den alkoholtrinkenden Schwertkämpfer, der dann aber auch irgendwann mal von seiner Vergangenheit eingeholt wird und dann auf einmal ernste Töne anschlagen kann.
Ja, ja.
Wo man wirklich gebannt vor dem Fernseher sitzt und sich denkt, oh Gott, was passiert als nächstes?
Das ist total cool. Und auch die Hexe, die Migalu hieß.
Magilu.
Genau, Magilu irgendwie, die ganze Zeit flippig ist und immer so einen Spruch hat und so quirlig ist und so. Und dann kommen plötzlich so Momente, wo sie dann sehr sentimental wird irgendwie und man denkt, das ist eigentlich nur ein Schauspiel, was sie die ganze Zeit hat, um sich selbst halt irgendwie vor anderen Dingen so zu schützen und so. Und so geht's mit vielen, vielen anderen Charakteren halt auch. Die haben alle so ihre Schutzmechanismen, also alle so ein Verhalten, wo sie abblocken, sie tun dann besonders cool oder halt wie die Magilu so wehren bestimmte Sachen ab mit Humor und so. Aber eigentlich geht das viel, viel tiefer und da war ich super überrascht. Also trotz ein paar Klischees gibt's halt natürlich immer bei diesen Anime-Sachen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass das mir richtig gut am Spiel gefallen hat, die ganze Story.
Ja, teilweise habe ich mich auch eher wie in einem Anime gefühlt, als in einem wirklichen Spiel, da es auch so viele Dialoge einfach gibt. Dann bin ich durch Dungeons geflitzt und habe mich gefragt, ja, wann kommt denn jetzt der nächste Dialog? Ich möchte weiter wissen, was jetzt in der Story um die und die Person passiert.
Genau, und es gibt auch immer diese Dialog-Prompts, ne, die manchmal kommen. Also manchmal kann man auch so Dialoge, so random Dialoge aufrufen zwischendurch. Die irgendwie so wichtig sind. Also du willst es auch nicht verpassen. Du denkst, du wartest echt drauf, dass dann wieder eine kleine Sequenz kommt, damit du noch mehr erfährst und so. Und ich finde, das ist außerordentlich gelungen. Also wer jetzt wirklich ein Story-JRPG spielen will und auf sowas abfährt, der muss sich das, glaube ich, unbedingt mal ansehen.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Leider leider hängt da ja noch ein Spiel dran. Und das ist nicht ganz so gut. Wo fangen wir da am besten an? Sollen wir erstmal mit den guten Sachen anfangen? Wie fandst du denn das Kampfsystem?
Das Kampfsystem fand ich relativ einfach. Also ich habe es jetzt auf der PlayStation 4 getestet und man hat quasi diese vier Buttons, kannst daraus dann irgendwie deine Kombos bilden. Im Menü kannst du dann auch verschiedene Fertigkeiten später freischalten und kannst dann die Tasten belegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dreimal Dreieck drücke, dann soll die und die Attacke bitte ausgelöst werden. Du kannst zwischendurch auch mit den Schultertasten so Spezialattacken auslösen, die dann natürlich verheerenden Schaden auslösen. Was aber begrenzt ist auf den Seelen gerade. Du hast nämlich während des Kampfes eine bestimmte Anzahl an Seelen, die du irgendwie haushalten musst. Denn wenn du attackierst, verbrauchst du diese Seelen. Oder wenn irgendeine Statusanfälligkeit auf dich gerade gesetzt wurde, dann verlierst du halt diesen Seelengrad. Und du kannst den nur auffüllen, indem du Gegner besiegst oder gerade irgendwie starke Kombos setzt.
Genau. Und Kombos ist ein gutes Stichwort, weil du dann irgendwie fühlt sich das Ganze so an wie so ein verkappter Brawler. hat man so das Gefühl, finde ich eigentlich auch sehr geil, weil das ist, also im Gegensatz zu den ganzen älteren JRPGs, die alle noch so taktische Rundenkämpfe und so haben, ist das jetzt wirklich so eher das, was man jetzt vielleicht auch von Final Fantasy XV so kennt. Das ist ein sehr, sehr schnelles System, wo man im Prinzip Schläge auch sofort ausführen kann. Und man kann ja sogar auch, wenn man keine Seelen hat, dann kann man ja trotzdem noch irgendwelche Aktionen ausführen. Das läuft alles irgendwie in Echtzeit ab. Und man kann, wenn man jetzt irgendwie nachdenken muss oder wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe die Orientierung verloren oder ich muss jetzt irgendwie Informationen über meine Gegner einholen, kann man immer noch auf den Tastendruck auf Pause drücken und die einzelnen Gegner anwählen und sich die Stärken und Schwächen dann irgendwie angucken. Aber man hat irgendwie das Gefühl, das ist wie, als würde man einen Brawler spielen, dem man ganz viele Rollenspielelemente so eingeflößt hat, hatte ich so den Eindruck irgendwie. Das fand ich ziemlich cool.
Ja, das stimmt. Ich habe auch während der Kämpfe irgendwann mal überhaupt nicht mehr drauf geachtet, okay, ich muss jetzt dreimal Dreieck drücken, dann habe ich die Attacke. Nein, ich habe einfach irgendwelche Tasten gedrückt. Hauptsache, die Leiste vom Gegner ist gesunken. Zwischendurch dann natürlich die Spezialattacken, wenn man gerade genug Seelen hatte. Aber an sich, irgendwann mal denkst du da nicht mehr nach. Irgendwann mal hast du deinen starren Blick und drückst einfach irgendwelche Tasten.
Genau. Und cool ist auch, dass man die Kombos selber zusammenstellen kann. Das hat mich total an das Spiel Remember Me erinnert, wo man sowas Ähnliches macht. Da gibt's dann so ein Menü, wo man die ganzen Schläge und ja, Schlagabfolgen im Prinzip halt auf so eine, ja, so eine Linie setzen kann und die Fürste dann auf Tastendruck dann irgendwie aus. Und das fühlt sich echt gut an, wenn man so diesen Kampf dann irgendwann, das Momentum vom Kampf richtig ausnutzen kann. Also wenn man ist bis zu, ich glaube, man ist bis mit 4 aktiven Leuten und maximal 6 ist man in der Party, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, ja, du kannst auch zwischendurch wechseln. Das heißt, du kannst, also im Kampf aktiv sind nur 4 Charaktere. Mhm. Und je mehr Mitglieder du bekommst, die werden dann als Subkämpfer gesetzt. Und du kannst dann im Kampf auswählen, okay, zu meinen 4 Hauptkämpfern möchte ich jetzt den und den Charakter zählen. Ich möchte aber mit meinem Kämpfer noch zu den anderen beiden Subcharakteren wechseln. Falls man irgendwie sieht, oh, okay, jetzt wäre irgendwie ein Fernkämpfer besser, ich brauche jetzt hier Magie-Arts, also die Combo-Attacken heißen Arts im Spiel. Ich switch jetzt zum Zauberer beispielsweise. Also das ist auch, je nachdem, wie die Situation das gibt, wenn du jetzt einen Gegner hast, der eher Nahkämpfer oder Fernkämpfer ist, du kannst da eigentlich auch direkt darauf reagieren. Und falls du die Hauptkämpfer und die Subkämpfer irgendwie falsch gesetzt hast, ja, vor den meisten großen Kämpfen gibt es zum Glück einen Speicherpunkt. Das heißt, falls man doch mal irgendwie verkackt hat, kannst du kurz vorher nochmal die Reihenfolge oder die Rangfolge der Kämpfer ändern.
Das ist auch ziemlich cool vor Bosskämpfen vor allen Dingen irgendwie. Also ich bin auch relativ schnell zum ersten Bosskampf gekommen, weil alle, ich da, das kam mir alles sehr einfach vor und dann hat mich der erste Boss, das war irgendwie so ein Drache, direkt weggerotzt und ich so, was mache ich falsch? Und das Spiel ist da sehr fair und sehr, sehr, auch vor allen Dingen sehr einsteigerfreundlich. Also wenn man immer Angst hatte bei JRPGs, so okay, das ist doch immer so langsam und man muss sich da so reinfuchsen in die Systeme. Das Kampfsystem ist zwar komplex, aber es ist aber auch gleichzeitig so von der Lernkurve so, dass man so nach 10 Stunden irgendwann so den Dreh raus hat oder sagen wir mal nach 15 Stunden und es erst dann anfängt, so richtig mega anspruchsvoll zu werden. Also es wird dir wirklich sehr viel Zeit gegeben, das zu lernen. Und also Brawler finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Man hat so ein richtig fettes Trefferfeedback auch, ne? Also wenn man da jemanden aufs Maul gibt, dann merkt man das auch sofort. Das ist irgendwie ganz cool, das Gefühl.
Ja. Ja, ich find's auch besonders einsteigerfreundlich. Du hast wirklich eigentlich selbst nach weit über 15 Spielstunden hast du noch teilweise so Tutorial-Boxen, die dir dann erklären, was eigentlich gerade im Kampf passiert ist. So, oh, du hattest jetzt den Status verbrennen. Das bewirkt das und das. Du kannst zum Beispiel dich nicht mehr regenerieren, beispielsweise. Also das hast du auch noch echt weit im fortgeschrittenen Spiel, dass du da diese Tutorial-Boxen bekommst. Deswegen ist es wirklich eher mehr so ein stetiges Lernen. Also auch noch nach 20 Stunden, da habe ich teilweise noch neue Sachen entdeckt, wo ich mir dachte, oh, stimmt, das gibt's auch. Und das hatte ich eigentlich so noch nie bei irgendeinem Spiel, dass du wirklich so in so einem weiten Stadium noch irgendwie was Neues gelernt hast im Kampf. Also so grundlegende Sachen auch.
Ja, ja, das ist richtig krass. Also ich finde sogar, das ist sogar teilweise etwas, geht sogar weiter als bei vielen anderen JRPGs. Also manche JRPGs wechseln ja so nach 20 Stunden plötzlich komplett die Spielweise. So bei Xenoblade Chronicles kriegt man auf einmal Roboter.
Ja, und, ja. Und das stimmt. Und das auf einmal kannst du fliegen.
Auf einmal kann man fliegen und die ganze Fortbewegung auf dem Planeten fühlt sich komplett anders an und du sitzt und denkst, das ist ein komplett anderes Spiel.
Ja.
Oder so Sachen wie jetzt bei Final Fantasy 15 ist es ja so, dass ab der Hälfte dann plötzlich das ganze Spiel total linear wird oder wo war das? Bei 13.1 war das doch so, ne? Das ist genau, da war es umgekehrt, dass dann irgendwie nach dem Spiel oder so nach 15 Stunden oder so plötzlich eine Open World kam. Und man kann sich bei JRPGs einfach nie sicher sein. Da kommt garantiert irgendwas, was das ganze Konzept einfach so umschmeißt.
Ja, das stimmt.
Das passiert ja bei Tales nicht. Also ich finde, Tales bleibt bis zum Schluss schon so, wie es sich am Anfang so ankündigt. Also klar werden dann ein paar mehr Möglichkeiten gegeben, aber das Einzige, was sich halt immer weiter öffnet, ist im Prinzip das Kampfsystem. Aber ich fand das ziemlich cool. Also ich finde das auch so ein Aspekt, der mir das ganze Spiel hindurch immer Spaß gemacht hat. Und je mehr Sonderfähigkeiten man freischaltet, die sehen auch alle richtig geil aus, finde ich.
Das stimmt. Also bei den Animationen, da haben die sich wirklich Mühe gegeben.
Diese Krallenhand, von der wir vorhin gesprochen haben, vom Velvet, geil.
Ja, also, super.
Wenn die ausgeholt wird und dann fliegen diese, das sind so diese typischen Anime, übertriebenen Anime-Animationen, wo dann irgendwie ganz kurz werden die Augen so eingeblendet, die fliegen dann so über den Schirm als Zeichnung und dann gibt's irgendwie ein Sondermanöver und alle Farben verändern sich und das ist alles ganz wild.
Aber trotzdem verliert man den Überblick nicht bei den Kämpfen. Also ich find's blöd, wenn man die Gegner anvisiert, dann ist es kein wirkliches Anvisieren. Du bewegst dich nur in deren Richtung, aber die Kamera ändert sich nicht. Das heißt, du musst trotzdem noch irgendwie manchmal suchen, oh, wo ist denn jetzt mein Gegner? Und wenn du einen Gegner besiegt hast, dann geht die Attacke irgendwie trotzdem noch weiter in die Richtung und du musst dann irgendwann mal umschwenken. Ach so, okay, da ist jetzt mein nächster Gegner. Aber an sich die Übersicht, die behält man immer in den Kämpfen. Das fand ich echt erstaunlich.
Das stimmt, ne? Es liegt auch vielleicht daran, dass die so einen extra, so einen separaten Kampfscreen auch jedes Mal machen. Also es ist nicht so, dass man über die Karte läuft und dann von dort aus direkt kämpft, sondern es ist dann schon so, dass man reingeworfen wird in so eine Arena. Aber die hat dann oft mehr Platz als der Rest so. Also sobald man Gegner berührt, gibt es diesen extra Screen. Aber das ist clever und das funktioniert in dem Spiel total gut, weil die Kämpfe dann auch nie. Naja, also bei Final Fantasy, wenn wir jetzt schon bei Final Fantasy 15 waren, da war das so, dass es innerhalb der Karte immer ist und es gibt dann manchmal Stellen, so Nadelöhrs, so Tunnel vielleicht oder so in Dungeons, irgendwie so enge Gänge, wo das Kämpfen einfach keinen Spaß gemacht hat, weil man immer irgendwie die Übersicht verloren hat und weil die Kamera nicht damit zurechtkam. Hm. Und das passiert bei Tales of Berseria nie. Also nee. Da ist das immer dieser feste Screen und deswegen sind die Kämpfe eigentlich immer sehr unterhaltsam und sehr, sehr super gut spielbar.
Generell, es ist eine ausgewogene Mischung aus Kämpfen und Dialogen. Natürlich, die Dialoge überwiegen und das macht ja auch die Reihe aus, aber die wird nie langweilig, weil du immer diese Mischung hast.
Das ist ziemlich cool. Also das sind die beiden Sachen, die mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen haben am Spiel. Wo ich sagen würde, wenn einem das anspricht, also Story und flotte Kämpfe, dann unbedingt mal reingucken. Dummerweise gibt's ja den ganzen Rest.
Ja, ja.
Oh, können wir mal über diese Dungeons sprechen?
Ja, furchtbar. Einfach nur lineare Gänge. Ab und zu hast du Abzweigungen, dann weißt du schon, okay, am einen Ende erwartet mich eine Truhe, vielleicht mit irgendeinem Katzgeist, wo du dann so tolle Accessoires bekommst, um den Charakter zu gestalten. Ja, und am anderen Ende wartet dann der Gegner auf dich, wo du dann erstmal erkunden musst, oh, ich möchte natürlich die Truhe noch irgendwie mitbekommen, läufst dann irgendwie 5-mal hin und her, weil du doch die falsche Abzweigung genommen hast. Und Du erkennst auch gar nicht, wo du gerade im Dungeon bist, weil es auch einfach überall gleich gestaltet ist. Du hast ab und an mal irgendwelche Kisten, die da rumstehen, aber an sich
Das sind die langweiligsten Dungeons, die ich seit, ich weiß nicht, Ewigkeiten gesehen habe. Ich dachte, sowas wird es seit der PS2 nicht mehr geben. Aber irgendwie, also da sieht wirklich jede Ecke auch gleich aus. Also es ist auch völlig egal, was für ein Dungeon du bist, Eis-Dungeon oder keine Ahnung, Dschungel-Dungeon oder so, es sieht alles gleich aus. Und die Karte, also es gibt ja eine Karte, die du aufrufen kannst, die sieht auch so baukastenmäßig aus. Das sind dann irgendwie, sind halt keine verschwurbelten Gänge und keine so nachvollziehbare Höhlenformation, sondern es sieht so aus, als hätte irgendjemand in einem Baukasten so wirklich kreuzungartige Systeme gebaut teilweise irgendwie. Also es sieht alles total symmetrisch aus und wie aus einem Baukasten. Also super, super schlecht gemacht, fand ich.
Ja, das ist auch leider in jedem Dungeon so. Du weißt, sobald du die Höhle betrittst, du weißt, was dich erwartet. Bei Final Fantasy 15 beispielsweise, da hattest du mal deine Fledermäuse, die auf einmal aufstiegen, wo du dich so ein bisschen erschrocken hast. Oder die haben auch so ein bisschen mit dem Licht gespielt, dass es manchmal so ein bisschen dunkler war. Oder du dich durch irgendwelche engen Stellen zwängen musstest. Aber sowas hast du gar nicht bei Tales of Berseria. Du hast deine etwas größeren Räume, du weißt direkt, hier ist dann der Monsterraum, hier warten mich jetzt ein paar Gegner, dann hast du wieder so eine etwas engere Gasse und weißt, gut, der muss ich jetzt einfach nur linear folgen. Also du hast immer den gleichen Aufbau in jedem Dungeon, wirklich in jedem.
Ja, da fühlt sich jeder Dungeon auch irgendwie wirklich wie so eine Zeitstreckung an, ne? Also man hat nicht so das Gefühl, dass es sinnvoll für die Geschichte auch, sondern es ist einfach nur da, um das Spiel zu strecken.
Ja, das ist auch ein bisschen lieblos gestaltet, finde ich. Also du hast wirklich oft deine Höhlen, wo du, wie gerade schon gesagt, ab und an stehen da ein paar Kisten oder du bist auch einmal in so einer Mine, dann hast du da schön, also es sieht wirklich schön aus. Du hast da so blau leuchtende Kristalle, aber die großen Felswände von der Textur her auch, du denkst nicht, dass das ein echter Felsen ist, sondern teilweise rutscht das echt auf PlayStation 2 Grafik ab. Also das ist echt nicht schön, wie das aussieht.
Ich wollte es nicht sagen, aber es sieht echt so aus. Es sieht wirklich so aus. Also wirklich Dragon Quest von früher, Dragon Quest 8, sieht hübscher aus.
Das muss man leider sagen, ja.
Ja, also wenn jetzt nicht die Auflösung natürlich wäre, die ist auf der PS4 natürlich höher, aber das ist wirklich ziemlich krass. Da war ich auch sehr erschrocken. Und es ist leider auch so, dass das ansonsten auch so dieses Art Design und dieser ganze Stil, wie soll ich das sagen? Es hat so eine, es sieht aus wie zwei Drittel auch Crunchyroll.
So ein bisschen, ja, das stimmt. Also am meisten erschrocken, fällt mir gerade ein, hat mich so ein Grasbüschel direkt am Anfang vom Spiel. Weil die Texturen an sich, man hat natürlich darauf geachtet, dass so ein bisschen alles Ja, so der Baum ist natürlich rund und die Blätter, ja, ja, die haben auch irgendwie eine Form und sind haptisch. Aber die Grasbüschel, es war einfach so ein plattes Grasbüschel. Und wenn du darauf dich zubewegt hast, dann hat es sich mit dich, also mit deiner Sicht gedreht, um ja nicht so preiszugeben, dass es einfach nur wirklich so eine platte Textur ist. Also selbst ja, da haben die sich keine Mühe gegeben, irgendwie so die Grasbüschel einzeln irgendwie so zu verteilen. Sondern nein, du hattest wirklich ein so ein platte Dingen, was sich immer mitgedreht hat, die ganze Welt, das ganze Grasfeld hat sich mitgedreht, wenn du irgendwie die Ansicht geändert hast. Also das fand ich echt gruselig, ja.
Lass uns das mal kurz über diesen Aspekt auch nochmal reden. Also die ganze, ich finde auch generell ist die Grafik an sich nicht besonders hübsch. Also es gibt so ganz wenige Szenen, so zum Beispiel der Prolog ist ganz okay. Also da gibt's halt schöne Lichtstimmung. Das spielt in so einem Dorf, wo die Velvet herkommt. Sie ist ja so ein, eigentlich ein ganz, also ein ganz normales Dorfmädchen irgendwie und lebt halt in diesem Dorf und da fand ich noch, oh, ist jetzt nicht so technisch top-notch, aber es sieht nett aus. Und dann kommt man in so Sachen wie Eislandschaften oder irgendwie so karge Landschaften und das sind wirklich platte Felder. Das ist einfach nur so eine große Ebene und links, rechts sind so zwei Felswände, die irgendwie aus gefühlt drei Polygonen bestehen und dann sind halt diese Grasbüschel drin, die du beschrieben hast. Man denkt sich, liebloser geht's eigentlich überhaupt gar nicht. Und dann denkst du, okay, dann kommt vielleicht das Dorf sieht bestimmt besser aus. Und da hast du das Gefühl, dass die Häuser teilweise ineinander rein kopiert sind.
Ja, das ist echt teilweise, wie du schon sagtest, lieblos gestaltet in der Welt. Die ist zwar groß, also das muss man wirklich sagen, für ein JRPG ist die schon groß, aber dich erwartet einfach nichts darin. Du weißt, okay, da ist jetzt ein Abhang, da könnte vielleicht eine Truhe sein oder so, gut. Aber du weißt irgendwann mal auch, mich erwartet da einfach nichts, es gibt nichts zu gucken. So, genau. Teilweise, du bist da auch in so einem Moor, da hätte ich dann zum Beispiel erwartet, okay, vielleicht irgendwie mal so ein paar Lebewesen oder mal andere Texturfelder, aber nein, du hattest wirklich einfach nur dein Gras, also deine Grasfläche, dann diese Moorfläche, ich glaube, das war sogar nur eine Wasserfläche und das war's. Im Hintergrund hast du mal ein paar Bäumchen gesehen, aber viel mehr hatte ich nicht erwartet.
Ist total leblos alles, ne? Also es fühlt sich überhaupt nicht irgendwie nach einer lebendigen Natur irgendwie an, wenn man in der Wildnis unterwegs ist. Man hat irgendwie nur das Gefühl, das ist wie so eine schlechte Pappkulisse, alles so zusammengesetzt. Und so sehen die Dörfer leider auch aus. Also da sind zwar ein paar NPCs, es sind ein paar Menschen irgendwie drin, aber die machen so ganz abgehackte Bewegungen, stehen halt auch alle nur fast alle nur auf der Stelle rum. Es gibt ein paar, die laufen ziellos durch die Gegend. Nicht das Gefühl, dass die irgendwie Arbeit haben oder dass sie darin leben. Und es ist sehr unüberzeugend. Und was die Größe der Welt betrifft, ist halt irgendwie so auch so, dass irgendwie etwas fehlt, worauf man auch hinarbeiten möchte. Also man hat bei so manchen, wir haben ja gerade Xenoblade gesagt, ne, ist jetzt vielleicht ein etwas unfairer Vergleich, weil die einfach ein besseres, höheres Budget hatten. Ja. Aber was bei Xenoblade so geil ist, man hat schon so Landmarks, also so bestimmte Merkmale innerhalb der Landschaft, wo man weiß, da will ich jetzt hin. Also da will ich jetzt irgendwie mich hinarbeiten. Also man kommt irgendwie auf ein großes, weites Feld und da hinten ist irgendwie so eine Bergformation, die total spannend aussieht und du weißt, okay, ich kann mich dahin durcharbeiten und es ist etwas, wo es sich lohnt. Es ist irgendwie irgend so ein Gebilde, das möchte ich unbedingt erforschen. Und dann kann man dann später auch dahin. Und so ein Gefühl, so ein Reisegefühl, so ein Gefühl von erstrebenswerter Reise hast du bei Tales of Xillia eigentlich nie irgendwie. Und das, obwohl man eigentlich ein Schiff hat und das, obwohl es eigentlich auf der Karte relativ viele Orte gibt, so, aber die sind alle so abgekapselt auch, ne? Also es sind so kleine Areale und dann geht man durch eine Tür und dann kommt das nächste Areal, aber das fühlt sich alles nie so verbunden an irgendwie.
Genau, deswegen hätte ich das auch eigentlich nicht so als Open World bezeichnet. Klar, du hast eine große Spielewelt, aber wie du schon sagtest, du hast deine einzelnen Areale und so in Spielen wie Xenoblade Chronicles oder Final Fantasy XV, wenn du irgendwo nicht weiter darfst, setzt du da irgendwie Felsen hin oder irgendwelches anderes Gedöns, was du halt im späteren Spielverlauf dann erst irgendwie wegmachen kannst. Aber da hast du dann wirklich simpel also wenn du zum nächsten Areal möchtest, dann hast du ja diese blauen Punkte da, die dir anzeigen, okay, da ist das nächste Areal. Aber wenn du da nicht hin kannst, sind die Punkte einfach rot. Das heißt, du kannst da einfach nicht durch. Und einen wirklichen Grund gibt es nicht. Du läufst dagegen und dann kommt manchmal so eine Sprechblase oder der Controller spricht zu dir. Dann die Velvet sagt dann, jetzt sollten wir besser noch nicht hier lang gehen. Wir müssen erst woanders lang. Also du fühlst dich schon irgendwie geleitet. Das ist so eine geleitete Open World, weil du kannst zwar viel erkunden. Du hast deine bestimmten Objekte in der Welt verteilt. Die Truhen, diese Katztruhen, die lohnt es sich zum Beispiel irgendwie zu entdecken. Oder die ganz normalen Gold, Silber und ich meine Kupfertruhen sind es, dass du dann auch nützliche Items drin oder nützliche Ausrüstungsgegenstände, die dich auch im Kampf verstärken. Aber du hast dann halt nur deine bestimmten Areale, die du dann quasi erkunden kannst, deswegen.
So alles wie so große Hallen, so kann man sich das vorstellen. So, man läuft so von Halle zu Halle, ist natürlich jetzt ein komisches Bild, aber so kann man sich das vorstellen. Ist schon ein ziemlicher, die Orte sind auch so verbunden mit einem Schlauch im Prinzip, also manchmal gibt's so Tunnel oder so. Und das ist schon recht, also manchmal ist es auch merkwürdig, dass man da nicht weiter kann. Da gibt's dann irgendwie so eine Stelle, relativ früh in so einer Winterstadt, da sind dann irgendwie Wachen an einer Stelle postiert so und Velvet, die eigentlich alles wegkloppt, weil die einfach nur sauer ist, die Frau, sagt dann an der Stelle, da stehen Wachen, vielleicht sollten wir die doch umgehen. Und man denkt, das passt gar nicht zum Charakter, es macht gar keinen Sinn. Und das Spiel hat das manchmal, so solche Stellen, wo es nicht plausibel erklärt wird.
Ja, das stimmt.
Super schade irgendwie. Und nochmal auf diesen Anime-Look zurückzukommen, also ich finde die Charaktere an sich ganz okay gestaltet, also die sehen schon so aus, dass sie, also die transportieren auch genug Emotionen, man sieht immer, was die fühlen und so, das ist auch gut für die Geschichte, sonst würde die ja gar nicht funktionieren, aber ich finde so den ganzen Anime-Look nicht hässlich, nur eben sehr verbraucht, wenn man das so sagen kann. Ich finde halt, er sieht so aus wie in 10.000 anderen Anime-Serien auch.
Das stimmt. Also du hast ja diesen Wechsel auch in diesen Dialogfeldern. Da sind die dann ja im Anime-Stil gehalten, die Personen an sich, die Gesprächspartner. Aber was ich dann auch schade finde, du kannst die ja so bunt gestalten. Du kannst den irgendwie Elfenohren machen, du kannst den rosa Wang machen, irgendwelche Brillen, andere Kostüme, alles. Und dann in diesen Gesprächsszenen, da haben die dann trotzdem ihre normale Kleidung an, also in diesen Dialogen. Das finde ich dann zum Beispiel sehr, sehr schade. Deswegen, wie du schon sagtest, finde ich das auch so ein bisschen, da hätte man ein bisschen mehr Mühe, hätte man sich da schon geben können.
Und vor allen Dingen, also Anime ist ja auch nicht gleich Anime, ne? Wir kennen ja mittlerweile so Spiele wie zum Beispiel Valkyria Chronicles irgendwie, wo sie dem Anime, kennst du das? Also dieses, was im Krieg spielt?
Leider nicht selbst gespielt, aber ich kenne es ja.
Aber die Bilder gesehen bestimmt,
ja, genau,
ne? So.
Ja.
Ja, und die haben ja so einen Schraffur-Stil und sieht ja alles aus wie in einem Buntschiff gezeichnet. Und wenn du dieses Spiel eine Weile spielst, dann merkst du, dass das eigentlich diese Zeit, in der der Krieg spielt, so symbolisiert, sondern auch so diese Unruhe, diesen Krieg irgendwie so herrscht. Also du hast, das ist irgendwie so ein diese Schraffur ist ja nicht perfekt, sondern so unruhig gezeichnet, das transportiert eine Emotion, oder vielleicht kennst du so Spiele wie Street Fighter oder Okami,
genau.
wo geschlagen wird und du hast dann immer diesen Pinselstrich, der den Schlag so akzentuiert, weißt du? Mhm. Also man hat irgendwie so, ich glaube bei Street Fighter wird das halt ganz stark gemacht. Und sowas hätte hier total gut gepasst. Ich meine, die Velvet ist stocksauer. Die hat einfach so eine Wut im Bauch, 3 Jahre lang aufgestaut, die, wenn die irgendwo zuhaut, dann darf das ruhig auch künstlerisch irgendwie dargestellt werden, so. Und ich finde schade, dass sie diese Chance nicht genutzt haben und dieses Anime-Stil-Ding ist ja eigentlich nur Grundlage. Das ist so die Basics. Aber man kann ja in alle künstlerische Richtungen gehen. Und das haben sie hier irgendwie komplett verpasst, dieser Geschichte mit der Optik irgendwie nochmal so eine zusätzliche Ebene zu geben, finde ich.
Ja, aber ich denke mal, dadurch, dass Tales of Berseria nur ein Jahr, das muss man sich ja mal vorhalten, nur ein Jahr nach dem Vorgänger erschienen ist, blieb denen wahrscheinlich auch nicht so die große Zeit, da jetzt noch irgendwie was großartig neu zu erfinden. Man hat sich natürlich die negativen Punkte aus dem Vorgänger geschnappt. Da war es zum Beispiel noch möglich, Waffen zu fusionieren und da irgendwie so ein System hinter zu entdecken, irgendwie welche Waffen man fusionieren muss, um irgendeinen bestimmten Effekt da drauf zu behalten. Das haben sie jetzt zum Beispiel weggelassen, weil das vorher so ein bisschen negative Kritik geerntet hat. Ich denke mal, man hat sich so ein bisschen darauf konzentriert, immer so die Kritik von den Fans so ein bisschen auszumerzen und irgendwie zu bereinigen. Dadurch ist dann jetzt auch dieses andere System entstanden. Du kannst dann irgendwie die Ausrüstungsgegenstände eine Zeit lang tragen. Dadurch kannst du sie meistern und schaltest da Fertigkeiten drauf frei. Du kannst sie auch noch bei Händlern bis auf +10 hochleveln und kannst Gegenstände, die du findest, die du aber nicht benötigst, die kannst du dann zerlegen, um da neue Rohmaterialien zu bekommen, die du dann in die stärkeren Sachen investieren kannst. Aber ich denke mal, da blieb dann einfach keine Zeit, um dann irgendwie grafisch das noch ein bisschen aufzuhübschen. Ich denke mal, das ist mit ein Grund, warum das jetzt leider eher schlecht als recht geworden ist.
Ja, also zumindest visuell, ne? Das ist halt wirklich so die große Enttäuschung. Ich glaube, das hat die Tales-Reihe auch, also vorhin lief viel dieses Wort Massenproduktion. Es ist ja auch eine, also Namco Bandai haut ja die japanischen Rollenspiele und Brawler ja auch nur so im Akkord wirklich raus. Die bringen ja auch irgendwie fast jedes Jahr so ein Digimon-Spiel raus und so. Ich glaube schon, dass die dass da einfach nicht so viel Zeit bleibt. Und also gebe ich dir völlig recht. Also die Vermutung habe ich auch. Und es gibt ja auch noch ein anderes System, das jetzt wiedergekommen ist. Das gab es im Vorgänger auch nicht, nämlich das Kochen. Aber das ist hier so halbherzig umgesetzt, ne? Weil der Koch zum Beispiel fehlt.
Ja, du hast das, um nochmal Final Fantasy, ich weiß, es ist blöd als Vergleich, ja. Um das jetzt nochmal heranzuziehen, da hast du ja wirklich deinen Charakter gehabt, jeder war für irgendetwas zuständig und du hast auch deinen Koch gehabt, der dann wirklich die Menüs gezaubert hat und da ist es, ja, ich glaube, du kannst sogar bei jedem Charakter irgendwie so ein Kochlevel steigern, je mehr Gerichte man zubereitet, desto höher ist dann das Kochlevel, aber ja, das hat wirklich auch noch wie so ein Feature gewirkt, braucht man nicht, ist jetzt ganz nett, aber die Kämpfe, die kann man eigentlich auch ohne ganz gut schaffen.
Genau, das ist auch irgendwo im Menü versteckt. Irgendwie, es wird in der Story auch nochmal ganz kurz angesprochen irgendwo. Es gab in alten Tales-Spielen, gab es mal einen Charakter, das war halt wirklich ein Koch, der war auch lustig. Der war dann dafür zuständig, den gibt es hier halt nicht mehr. Also die haben das halt einfach nur zurückgeholt, weil die Fans wahrscheinlich gesagt haben, wir brauchen das auch, wir wollen das haben. Aber das ist im Grunde genommen ziemlich überflüssig so. Also es ist klar, es hilft, wenn man jetzt irgendwas zur Heilung braucht, es ändert, also es ist haltig und so weiter und so fort, also ähnlich wie bei Final Fantasy 15, aber es ist wirklich auch so komplett versteckt. Ich habe es jetzt auch nicht so gebraucht. Ist ein bisschen schade. Und können wir noch mal kurz über die Kostüme reden? Das ist eigentlich noch eins der geilsten Sachen.
Ja, das stimmt.
Also das Erste, was du hast ein bisschen den Impuls, auch wirklich ins Menü für die Kostüme zu gehen, weil storybedingt hat die Velvet am Anfang eigentlich nur so Fetzen an.
Ja, die hat sich notdürftig aus Gürteln irgendwie da was zusammengeschustert, das stimmt. Also das ist jetzt nicht so das ansehnlichste Kostüm, aber mit der Zeit kannst du diese Katzgeister finden. Das sind so, ja, also Katzengeister, die in Truhen eingeschlossen sind, warum auch immer. Die kannst du dann mit der Zeit überall in der Welt entdecken und bei jedem zweiten Katzgeist kannst du dann so einen Ausrüstungsgegenstand, also so einen Accessoire-Gegenstand vielmehr, kannst du dann freischalten und bei fast jedem Charakter verwenden. Du kannst aber auch von Anfang an zum Beispiel die Haare ändern. Das beispielsweise bei Hüten. Mit der Magilu ist das manchmal doof. Die hat zum Beispiel von Anfang an einen Hut, wenn du da jetzt noch irgendwie einen Zylinder draufsetzt, das ist einfach nur irgendwie schräg ineinander gebackt, sieht kacke aus. Deswegen kannst du ihr dann doch noch mal eine Hutfrisur vorher verpassen, um ihr dann doch mal einen Zylinder oder so einen Cowboy-Hut aufzusetzen.
Genau, das ist eigentlich auch ziemlich cool, weil diese gezeichneten Bilder, die in den Dialogen zu sehen sind, die verändern sich dadurch leider nicht. Das ist ziemlich blöd. Also man hat immer dieses Standardkostüm vom Velvet als Zeichnung dann da. Also es ist dann immer dieses zerlumpte, was auch immer, diese Reste, die sie dann im Gefängnis findet. Aber diese 3D, also alle 3D-Szenen, die irgendwie, wo die Figuren auftauchen, die haben natürlich dann das Kostüm und das ist teilweise sehr erheiternd, weil diese Kostüme teilweise auch herrlich absurd sind irgendwie. Also man hat ja auch schon so ein bisschen nach einer Zeit, hat man auch so ein bisschen den Drang, dieses zerlumpte Kostüm dann auch mal auszutauschen gegen irgendwas, was einfach deutlich besser aussieht. Und deswegen geht man von automatisch irgendwann mal in dieses Menü. Und ich fand das ziemlich cool, so mit den Haaren und dass man das dann alles irgendwie selber zusammenstellen kann. Das ist dann auch wirklich Rollenspiel. Ich finde das geil, dass man dann, sowas gehört irgendwie zu einem japanischen Rollenspiel auch dazu, dass man sich da viel verändert. Man kann ja jeden verändern. Also jedes Partymitglied ist nicht sicher vor deinem Modegeschmack.
Mehr schlecht als recht.
Aber das macht das Ganze dann noch lockerer. Also wem die Geschichte zu düster ist, der setzt Velvet natürlich erstmal einen Körperhut auf und dann sieht die Welt ganz anders aus.
Ja, oder es gibt zwischendurch auch nicht nur die Katzgeister, die du sammeln kannst. Es gibt auch so Minispiele, wo du dann mal Kostüme freischalten kannst oder so Schleifchen, die du noch an deine Charaktere machen kannst. Also zwischendurch hatte ich dann Velvet da als ernste Sekretärin fast schon irgendwie. Das hat mir irgendwie besser gefallen. Und zwischendurch entdeckst du ja auch noch so als Partymitglied einen kleinen Malak und der ist so niedlich, dem habe ich dann noch rosa Wangen gemacht und ein Engelschein und sowas. Also du kannst dich da richtig austoben. Ich meine, bis zu 3 Accessoires-Plätzen hast du, glaube ich, wie du die gestalten kannst. Und was auch noch möglich ist, was ich richtig cool finde, für die Zukunft sollen ja jetzt noch DLCs dazu rauskommen. Und es sind teilweise einfach nur Kostümpakete, die aber richtig genial aussehen. Also was ich da schon gesehen habe, irgendwie im richtigen Kimono-Japano-Stil oder als Zirkustruppe, also das fand ich richtig genial. So, da ist man, glaube ich, auch schon eher gewillt, mal 3 Euro auszugeben, als für irgendwelche Items, die man dann im Kampf einmal einsetzt.
Ja, das ist bei japanischen Spielen teilweise echt krass, ne, mit den Kostümen. Also das ist mir schon mal aufgefallen. Also klar, es gibt so die offensichtlichen Spiele, die natürlich Kostüme haben, wie Dead or Alive und so, aber auch bei so japanischen Rollenspielen, also auch, glaube ich, bei Final Fantasy und sowas, da hat man so viele DLCs, die es teilweise auch nur in Japan gibt, wo es wirklich nur um die Kostüme geht. Ja. Also es ist dann schon fast ein richtiger Fetisch, glaube ich, ne?
Das ist wirklich typisch Japano. Also mitunter, also das war für mich auch irgendwie so das Hauptaugenmerk, wo ich erkannt habe, ja, das Spiel stammt aus Japan. Also.
Das sind natürlich dann immer die Kostüme. Ja, cool. Also es ist leider, also wie gesagt, schade, dass man dann so viel als DLC dann noch bei Kostümen dazu kaufen muss. Das ist, also es ändert sich, hat gar keine Auswirkung auf das eigentliche Spiel, was Werte und Schwierigkeit betrifft. Also es ist wirklich nur kosmetisch. Na gut, so halten sie wahrscheinlich dann Tales of Berseria doch noch irgendwie profitabel über die Jahre.
Ja.
So unterm Strich, würdest du es denn empfehlen so? Oder wem würdest du es empfehlen? Ist wahrscheinlich besser gefragt.
Genau, allen würde ich es auf gar keinen Fall empfehlen. Ihr müsst schon Freunde sein von langen Gesprächen. Es sind auch teilweise nicht nur Dialoge so, hast du das und das gesehen? Ja, merkwürdig. Komm, schauen wir mal nach. Nein, es sind wirklich tiefgründige Gespräche, die führen. Man lernt die Charaktere mit der Zeit, entwickeln die sich auch. Man lernt sie immer mehr kennen, so die düstere Vergangenheit von denen. Also man muss schon wirklich dahinter sein und sich interessieren für die Charaktere. Wenn man von Anfang an nichts mit den Charakteren anfangen kann, dann ist das Spiel auch absolut nichts für einen. Das ist leider so. Also falls ihr mehr so der Typ seid, oh, ich brauche jetzt mein Geschnetzel, ich muss Blut sehen und was weiß ich nicht was, dann ist das Spiel auf gar keinen Fall für euch was. Lasst davon die Finger. Aber für alle so generell Japano-RPGs, also ich würde sagen, das ist schon, spielt schon mit im oberen Drittel von so von der gesamten Kategorie, den kann ich das bedingungslos ans Herz legen. Also da spricht eigentlich nichts dagegen. Klar, wenn ihr jetzt kann man das Wort hier sagen, Grafikhure?
Du darfst alles sagen.
Okay, falls ihr Grafikhuren seid, also so à la Battlefield, oh, die Gebäude, die sehen ja richtig realistisch aus, ich möchte am liebsten drin wohnen. Nein, dann kann ich euch das Spiel auch absolut nicht empfehlen, weil, wie ihr gerade schon gehört habt, die Texturen, die sind unterste Grütze. Also da, ihr müsst da mit geschlossenen Augen so ein bisschen durch die Welt gehen. Dann ist das Spiel auf jeden Fall was für euch.
Genau, ich glaube, ich kann mich deiner Meinung auch wirklich anschließen. Ich fange mal mit dem Schlechten an, die ganze Optik, die Technik und so, die fand ich auch eher zweckmäßig. Das ist so das Wort, das mir so einfällt. Also ich mag an, es soll jetzt nicht, ich habe jetzt gar nichts gegen Anime, ich mag Anime total. Aber was ich an Anime mag, ist halt einfach, dass ausgehend von dieser Basis, also ausgehend von diesem Look, sehr viele Künstler einfach was komplett Eigenes irgendwie machen. Also wir haben im Vorgespräch mal kurz über Gravity Rush zum Beispiel gesprochen. Ist auch Anime, sieht aber komplett eigenständig aus und hat einen total tollen künstlerischen Stil, sieht halt aus. Oder Ghibli ist ja auch ein bestes Beispiel dafür, dass Anime nicht einfach nur Anime ist, sondern einfach, es ist halt einfach eine ausdrucksstarke Zeichenform, wenn man sie geil nutzt und wenn man auch weiß, was damit anzufangen. Und bei Tales, also ich habe bei den letzten 3, 4, 5 Tales-Spielen, hatte ich einfach das Gefühl, sie benutzen es einfach, weil man damit technisch relativ einfach umgehen kann und weil es eine große, breite Masse trotzdem anspricht. Also man fällt halt nicht genau in diese, ich sag jetzt einfach mal, Grafikhuchenfalle. Dass man kann halt einfach sagen, oh, das ist Trickfilm und das geht schon irgendwie. Aber das entschuldigt leider halt einfach nicht das Ganze drumherum, also dass die ganze Gegend so leblos aussieht und so. Und es ist ein bisschen unfair, jetzt so Spiele wie Final Fantasy 15, die 10 Jahre in Entwicklung waren und ein mega fettes Budget hatten, jetzt so direkt damit zu vergleichen. Weil man merkt halt einfach so, wenn man solche Spiele spielt, was da auch teilweise möglich ist, was Tales of Berseria einfach nicht ausnutzt und was ziemlich viele Tales-Spiele irgendwie haben. Aber davon abgesehen, erst muss man sagen, auf der PS4 läuft es halt immer flüssig. Das ist für die Kämpfe natürlich mega wichtig. Das ist natürlich ein totales Plus. Mir ist das nie irgendwie ruckelnd aufgefallen. Es spielt sich die ganze Zeit absolut hervorragend. Und das ganze Kampfsystem und so hat mir auch so gut gefallen. Und die ganze Geschichte vor allen Dingen. Man hat wirklich das Gefühl, es ist eine Anime-Serie zum Mitspielen. Und wenn man auf sowas richtig Bock hat und vor allen Dingen auch eine Rache-Geschichte spielen will, und dazu ist das ja, glaube ich, auch das erste Tales mit einer einzelnen weiblichen Protagonistin. Ich glaube, dann kann man es echt dringend empfehlen, glaube ich.
Ja, also es spricht schon eine breitere Masse an als viele speziellere JRPGs oder Japano-Spiele wie Yakuza Zero oder so. Also das spricht nicht so die breite Masse an. Ich hätte gesagt, Tales of Berseria, das bedient schon ein größeres Publikum, auf jeden Fall.
Glaube ich schon. Wobei Yakuza wahrscheinlich doch das bessere Spiel unterm Strich ist.
Ja, aber es ist doch schon etwas spezieller. Also das ist jetzt nicht so, hätte ich jetzt gesagt, für die breite Masse ausgelegt. Also es ist schon sehr speziell. Man muss wirklich auf dieses Japan-typische stehen.
Das stimmt. So wie Karaoke und Hostessen ausführen, ja, und sowas alles. Genau. Das ist ja alles schon alles sehr, sehr nicht so gut vermarktbar in Europa.
Ja.
Pachinko-Maschinen, was gibt's noch? Irgendwelche Glücksspiele und so.
Ach, du kannst da ja alles machen. Baseball spielen und was weiß ich nicht was. Du kannst dich da die Nacht vertreiben ohne Ende. Also.
Ja, und von wegen Yakuza, eigentlich müsste das Spiel irgendwie, weiß nicht, irgendwie Saufsimulator oder so heißen.
Ja, das stimmt.
Party-Nacht-Simulator oder so.
Ja.
Ja, also eine eingeschränkte Empfehlung für JRPG-Fans. So würde ich es jetzt so unterm Strich irgendwie sagen. Also übrigens, achso, nochmal abschließen. Ein guter Einstieg, wenn ihr von Tales keine Ahnung hattet. Man braucht kein Vorwissen.
Das stimmt.
Also man kann da, glaube ich, also es ist bei jedem Tales, glaube ich, so, ne? Dass man es wie bei Final Fantasy ist, so in sich geschlossene Welt.
Also ich glaube, Tales of Berseria sollte quasi die Vorgeschichte für den Vorgänger sein, für Tales of Cestiria, dass man da so ein paar Merkmale in der Welt hat. Ah, okay, das kommt mir doch schon bekannt vor. Aber wenn ihr es nicht kennt, es spielt sich nicht anders. Von daher.
Also es spielt irgendwie so, weiß nicht, ein paar hundert Jahre davor, ne? So in der weiten Vergangenheit. Es gibt so, glaube ich, ganz wenige Ausnahmen, die so wie Tales of Xillia, da gibt's dann auch wirklich einen zweiten Teil von, so ein bisschen wie bei Final Fantasy X und X2 oder sowas, oder die 13er-Reihe, die dann auch gleich drei Teile bekommen hat. Aber ansonsten kann man bei Tales auch einfach ohne irgendeinen Teil davor gespielt zu haben, einsteigen irgendwie so. Und wenn euch das jetzt irgendwie interessiert, wenn ihr da jetzt Blut geleckt habt, dann müsstet euch da keine Sorgen machen, dass ihr die 15 anderen Spiele davor alle spielen müsst. Cool. Ich glaube, dann haben wir alles Wichtige gesagt, ne?
Ja.
Alles klar. Dann verlinke Nut Games. Ich wollte schon wieder ein
mein Gehirn. Alles gut.
Der Kaffee wirkt noch nicht. Also ja. Ich verlinke euch natürlich im Blog. Ich merke schon, ich glaube, ich kann dich öfter mal einladen für japanische Spiele, oder?
Ja, gerne. Also es hat hier wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich hier wohlgefühlt. Gerne wieder.
Ja, schön, dass du Zeit hattest. Vielen, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ebenso. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.